HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Nach mehreren Jahren des Streits hat der Bundesfinanzhof in München nun dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC endgültig die Gemeinnützigkeit aberkannt.
Weil sich ihr konkreter Zweck nicht in dem langen, aber veralteten Zweckkatalog der Abgabenordnung wiederfindet.
Das trifft womöglich auch noch etliche andere gemeinnützige Organisationen, die jetzt um eben diese Gemeinnützigkeit fürchten müssen.
Wenn ein Abmahnverein mit 278 Mitgliedern das einzige Ziel verfolgt, unsere Städte lahmzulegen beim Diesel, dann müssen wir das nicht weiter dulden.
Die CDU droht der Umwelthilfe jetzt mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit.
ATTAC vertritt viele Meinungen, die ich nicht teile. Allerdings sind sie natürlich auch eine tragende Säule des zivilgesellschaftlichen Engagements in Deutschland. Und deshalb muss man ihre Arbeit machen lassen und sie nicht politisch und erst recht nicht über Steuerrecht angehen.
Für das Dutzend Demonstranten, das vor der Staatskanzlei protestierte, ist es vor allem ärgerlich und fragwürdig, dass andere Organisationen mit starker Bindung an die Industrie den Gemeinnützigkeitsstatus hätten.
Der Bundesfinanzhof hat der globalisierungskritischen Organisation ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen. Damit könnte ATTAC auch die finanzielle Basis entzogen sein. Dasselbe möchte die CDU bei der Deutschen Umwelthilfe erreichen. Das hat sie auf ihrem letzten Parteitag beschlossen. Kritiker von Gerichtsurteil und Parteitagsbeschluss werten beides als einen Angriff auf die Zivilgesellschaft. Das Muster ist bekannt aus autoritären Staaten wie Ägypten und Russland, aber auch aus Polen und Ungarn. Unbequeme Organisationen sollen durch zweifelhafte Auslegung geltender oder, wo das nicht hilft, durch neue Gesetze mundtot gemacht werden. Das wäre der Angriff auf die Zivilgesellschaft. Was man den Richtern nicht vorwerfen kann, wohl aber dem Bundesfinanzministerium, dem man ein Interesse daran zumindest unterstellen kann, dass ATTAC endlich die Klappe hält. In Deutschland wird keine Nichtregierungsorganisation verboten. Es geht nur um den Entzug steuerlicher Vergünstigungen. Das Ergebnis könnte dasselbe sein, das Verschwinden der Organisationen von der politischen Bildfläche, weil sie nicht gemeinnützig sind. Da wäre zu fragen, wer oder was ist denn gemeinnützig? Was wird denn steuerlich bevorzugt und warum? Um wessen Gemeinwohl geht es und wer bestimmt darüber? Man kann auch ganz anders fragen. Geht es hier eigentlich überhaupt um das Gemeinwohl oder ist das eigentlich zum Wohl der Gemeinheit? Das Urteil gegen ATTAC, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir mit diesem Urteil an, das in dieser Woche fiel und am Ende einer langen juristischen Reise durch die Instanzen steht. Und die Reise ist mit dem Urteil des obersten Gerichtes in Sachen Finanzen übrigens noch nicht zu Ende.
Der entsprechende Paragraph der Abgabenordnung umfasst 25 Einzelpunkte von Zwecken, die als gemeinnützig anerkannt werden. Kunst, Jugendhilfe und Sport, ausdrücklich auch Schach, aber auch Tierschutz, Heimatpflege oder Umweltschutz. Und Politik? Die fällt nicht darunter, hat der Bundesfinanzhof in seinem Urteil zum globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC nun entschieden, sagt der Präsident des Bundesfinanzhofs Rudolf Mellinghoff. Denn
nicht jede Betätigung ist gemeinnützig. Und diese Entscheidung bringt zum Ausdruck, dass ein allgemein politisches Mandat nicht von den Förderungszwecken des § 52 der Abgabenordnung umfasst wird. Wir haben eben nicht als gemeinnütziger Zweck die allgemeinpolitische Betätigung.
Das sei ein Privileg politischer Parteien. Diese hätten eigene Fördermöglichkeiten, müssten aber auch viel offener darlegen, wer sie unterstützt. ATTAC hatte sich darauf berufen, dass es der Volksbildung diene, also politische Bildungsarbeit mache. Das hatte auch das Hessische Finanzgericht als Vorinstanz so gesehen. Doch der Bundesfinanzhof widersprach, so Präsident Mellinghoff.
Das muss aber in geistiger Offenheit sein, darf nicht eine politische Mission sein und muss natürlich der Bildungsarbeit selber dienen.
Eine Grenze sei dann überschritten, wenn eine Organisation Forderungen zur Tagespolitik aufstelle und zum Beispiel über Kampagnen versuche, die politische Meinungsbildung zu beeinflussen, so die obersten deutschen Steuerrichter. Die Reaktionen auf das Urteil fallen entsprechend heftig aus. Attac selbst nannte das Urteil ein verheerendes Signal für die gesamte kritische Zivilgesellschaft in Deutschland. Die restriktive Auslegung mache eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen an die Erfordernisse einer modernen Demokratie dringend nötig. Für Nichtregierungsorganisationen werde die Gemeinnützigkeit viel zu eng gefasst, sagt dazu auch Stefan Diefenbach-Trommer, der zivilgesellschaftliche Gruppen unterstützt.
Menschen engagieren sich nicht nur vor Ort, im Fußballverein, im Musikverein, sondern eben zum Beispiel für eine bessere Welt. Ganz selbstlos, das ist ja ein Kriterium der Gemeinnützigkeit, zeigt sich jetzt beim Fall Attac, dass ein Verein, der sich für Dinge engagiert, die viele gut finden, offenbar nach geltender Gesetzeslage nicht gemeinnützig sein kann.
Deshalb fordert auch der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, eine Gesetzesreform. Dagegen schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete Olaf Gutting auf Twitter, das Urteil sollte eine Ermunterung für Finanzämter sein, auch bei vielen anderen Organisationen genauer hinzuschauen. Das Bundesfinanzministerium wollte das Urteil nicht kommentieren. Allerdings habe das Haus einst das Land Hessen angewiesen, Revision zum Bundesfinanzhof einzulegen.
Jetzt geht der Fall Attac wieder zurück an das oberste hessische Finanzgericht und die Richter dort müssen das Urteil des Bundesfinanzhofes bei ihrer zweiten Urteilsfindung jetzt berücksichtigen. Aber sie müssen sich nicht genau daran halten. Heribert Prantl, Jurist, ehemaliger Staatsanwalt und heute Chef des Meinungsressorts der Süddeutschen Zeitung und selbst ein meinungsfreudiger Kommentator. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
Attac soll nicht gemeinnützig sein, weil die Organisation zu politisch ist. Also ich fasse das jetzt mal sehr verkürzt zusammen. Ist das Urteil des Bundesfinanzhofes vielleicht auch ein bisschen zu politisch?
Es ist apolitisch. Es ist apolitisch, weil es die Bedeutung von pointierten Engagement für die Demokratie nicht erkennt. Irgendwo ist mir eingefallen, in der griechischen Antike nannte man den Rückzug ins Private Idiotie und der unpolitische Mensch war der Idiot. Hat das Steuerrecht und sollte nicht die Idiotie preisen und fördern. Das wäre nämlich wirklich idiotisch. Und genau das macht der Bundesfinanzhof. Er sagt, man dürfe sich nicht tagespolitisch betätigen, verweist auf den einschlägigen Paragraphen in der Abgabenordnung. Und dann, wenn man den liest, 25 Punkte, in denen aufgelistet ist, was förderungswürdig ist. Und dann fällt einem der Griffel aus der Hand. Wenn engagierte Vereine, politisch engagierte Vereine nicht gefördert werden, aber Hundesportvereine, Rasenschachvereine und Kleingartenvereine gefördert werden, dann fragt man sich, lebt eigentlich der Bundesfinanzhof und das Steuerrecht außerhalb dieser Demokratie?
Denken Sie, dass das hessische Finanzgericht, das ja vorher ganz konträr dazu geurteilt hat, nämlich Attac gefolgt ist in der Argumentation und gesagt hat, doch, die sind unbedingt gemeinnützig. Denken Sie, dass das hessische Finanzgericht jetzt zu Kreuze kriegt und das macht, was die Bundesfinanzhofrichter gesagt haben?
Ach, wenn man das erste Urteil liest des hessischen Finanzgerichts, dann sind das eigentlich ganz wackere Argumentierer. Aber die Schwierigkeit, das Problem und die Malaise der Geschichte ist ja dieses. Das Ganze geht jetzt wiederum wahrscheinlich 2-3 Jahre weiter. Weil jetzt kommt ein Urteil des hessischen Gerichts, dann kommt wieder der Bundesfinanzhof und so lange kann Attac keine Spendenquittungen mehr ausstellen. Mhm. Solange sozusagen dauert das finanzielle Aushungern des Vereins an und erst dann, wenn jetzt wieder der Instanzenzug durchgespielt ist, erst dann kann Attac Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht erheben, weil erst der Rechtsweg ausgeschöpft sein muss. Und der Rechtsweg besteht eben jetzt im hessischen Finanzgericht, dann wieder Bundesfinanzhof. Es dauert ewig.
Was sind denn die politischen Folgen eines solchen Urteils? Aus der NGO-Szene hören wir gleichzeitig, ich habe auch vor der Sendung ein bisschen telefoniert, dass sich viele schon überlegen, welche Aktionen sie sich jetzt noch leisten können, bevor dann auch bei Ihnen das Finanzgericht kommt.
Und ja, die Unruhe bei den politischen Vereinen und Verbänden ist natürlich sehr groß und zu Recht sehr groß. In der Politik werden ja schon Forderungen erhoben, die Ausdehnung des Urteils auf bestimmte Umweltverbände beispielsweise. Wir erinnern uns auch daran, auch bei dem CDU-Parteitag in Hamburg im Dezember wurde ja schon die Forderung erhoben und vom Parteitag beschlossen, dass die deutsche Umwelthilfe steuerlich überprüft werden soll. Es ist eine Forderung, die dem Parteitag überhaupt nicht ansteht. Da sind die Finanzämter dafür zuständig. wenn man das sieht, was da passiert, einfach deswegen, weil einem die politische Linie von bestimmten Verbänden nicht passt, dann fühlt man sich manchmal schon ein bisschen an Polen oder Ungarn erinnert.
Haben Sie das Gefühl, das ist eine Art Kampagne, die da jetzt losgetreten worden ist?
Nun ja, wenn ich an erste Äußerungen aus verschiedenen Ministerien denke, Verkehrsministerium, Innenministerium, dann hat man schon das Gefühl, dass denen das Urteil aus München vom Bundesfinanzhof sehr zu Pass kam. Jetzt versucht man, Angst und Schrecken bei den politischen Vereinen zu verbreiten. Und das ist einfach demokratiegefährlich. Zur Demokratie gehört es, dass gestritten wird, dass heftig diskutiert wird und dass die Vereine, die so etwas machen und initiieren, auch steuerlich gefördert werden, weil es demokratierelevant und demokratiewichtig ist. Natürlich soll nicht gefördert werden, weil dann wird ja immer schnell gesagt, dann muss wahrscheinlich auch Pegida gefördert werden. Aber Pegida ist erstens irgendwie ein amorphes Sammelsurium und kein Verein. Und zweitens kann und darf natürlich steuerlich nicht gefördert werden, wer wieder die Grundrechte arbeitet, wer rassistische Forderungen erhebt, wer Volksverhetzung betreibt. Ich denke, das könnte man auch ganz klar in der Abgabenordnung so formulieren. Ansonsten muss man sagen, gehört die breite politische Debatte der Zivilgesellschaft steuerlich gefördert und Finanzämter sind nicht dafür da, unliebige Meinungen auszuhungern.
Muss man diese Abgabenordnung, Paragraph 52 Absatz 2, wo diese lange Liste ist, die Sie schon erwähnt haben, muss man das ändern?
Ich denke, man sollte es wirklich verklaren und sollte irgendwie nicht bloß, die politische Bildung versteckt sich ja, glaube ich, im Wort Volksbildung.
Genau.
Klar und deutlich sagen, politische Bildung auch dann, wenn sie nicht nur in Seminaren, sondern auf der Straße passiert. Die Straße gehört zur Demokratie, demonstrieren gehört zur Demokratie. Das Grundrecht aus Artikel 8 ist ein substanzielles Grundrecht. Man kann nicht sagen, weil jemand fantasievolle und offensive Demonstrationen macht, dann schnüren wir ihm den Hals zu. Das geht so nicht und ich wünsche mir, dass möglichst schnell am besten das Bundesverfassungsgericht sagen kann, dass man in einer lebendigen Demokratie nicht so agieren kann.
Herbert Prantl, Jurist, ehemaliger Staatsanwalt und heute Chef des Meinungsressorts der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Zum Wohl der Gemeinheit, das Urteil gegen Attac, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einigen steuerlichen Absonderlichkeiten, gesammelt von Thorsten Schweinhardt.
Die verrücktesten Steuern der Weltgeschichte. Unser Steuersystem ist einfach nur absurd? Na, dazu kann ich nur sagen, in früheren Zeiten gab es noch viel irrsinnigere Steuern, über die wir heute nur den Kopf schütteln können. So erließ Peter der Große 1698 eine Bartsteuer. Der Zar wollte nämlich nicht nur den russischen Staat modernisieren, sondern auch das Erscheinungsbild seiner Untertanen. Und Rauschebärte galten im damaligen Europa als rückständig. Also Bart ab oder bezahlen. Ungefähr ab der gleichen Zeit führten England und Frankreich eine Steuer auf Türen und Fenster ein. Je mehr Türen und Fenster ein Gebäude aufwies, desto teurer wurde es für den Hausbesitzer. Wer Steuern sparen wollte, mauerte deshalb manche Fenster einfach zu. An manchen Häusern aus dieser Zeit kann man das heute noch sehen. Spitzenreiter beim kreativen Besteuern seiner Einwohner war Preußen. Hier gab es zeitweise nicht nur eine Perücken-, Hut-, Strumpf- und Kaffeesteuer, sondern sogar eine Jungfernsteuer. Die mussten unverheiratete Frauen zwischen 20 und 40 hinblättern. Bekannter als die Jungfernsteuer ist aber sicherlich die Urinsteuer aus dem alten Rom. Diese Abgabe wurde von Kaiser Vespasian eingeführt und wurde beim Benutzen einer öffentlichen Toilette fällig. Berühmt geworden ist Vespasians Kommentar dazu: Pecunia non olet, Geld stinkt nicht.
Es folgen noch weitere Steuerabsurditäten später. Nach dem Attac-Urteil sollen die Finanzämter, wir haben es gehört, weitere Nichtregierungsorganisationen ins Visier nehmen, so die Forderung aus der Politik. Eine davon ist schon im Visier, die CDU hat sich per Parteitagsbeschluss gegen die Deutsche Umwelthilfe gestellt. Das ist die Organisation, die den VW-Dieselskandal mit aufgedeckt hat und seitdem das tut, was ihrer Ansicht nach der Job der Bundesregierung wäre, nämlich für saubere Luft in den Städten zu sorgen. Das soll sie jetzt die Anerkennung als Gemeinnützigkeit kosten, wenn es nach der CDU geht. Aus Berlin, Marcel Heberlein.
Die Deutsche Umwelthilfe löst mit ihren Klagen für Dieselfahrverbote regelmäßig große Gefühle aus. Bei Autofahrern einerseits, aber auch bei Armin Laschet, dem NRW-Ministerpräsidenten, beim CDU-Parteitag im Dezember.
Wenn dort ein Abmahnverein mit 278 Mitgliedern und 100 Festangestellten das einzige Ziel verfolgt, unsere Städte lahmzulegen beim Diesel, dann müssen wir Klartext sprechen und das nicht weiter dulden.
Zentraler Vorwurf also, die Umwelthilfe ein Abmahnverein. Der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, widersprach da schon im Dezember nicht.
Wir sind ein anerkannter, klageberechtigter Verbraucherschutzverband. Als Teil dessen sprechen wir auch Abmahnungen aus, und zwar dort, wo ökologische Verbraucherschutzvorschriften nicht eingehalten werden. Und eigentlich wäre es Aufgabe der Behörden, diese Aufgabe zu übernehmen.
Ein Viertel all ihrer Einnahmen macht die Umwelthilfe mit Abmahnungen und Co. Über 2 Millionen Euro im Jahr. Aber darf sie eben auch, erklärt Müller-Krenner.
Wir stecken alle diese Einnahmen in unsere verbraucherpolitische Informationsarbeit und erzielen da keinen Gewinn, was wir ja im Übrigen auch nicht dürften als gemeinnützige Organisation.
Gemeinnützig oder nicht, die CDU will das nochmal überprüfen lassen. Das hat sie auf ihrem Parteitag im Dezember entschieden. Passiert ist seitdem nichts, aber vielleicht bald. Am vergangenen Mittwoch hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC seine Gemeinnützigkeit verlieren sollte. Ein wegweisendes Urteil und für einige in der Union ein Anlass, ihre Vorwürfe gegen die Umwelthilfe zu erneuern. Der parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium Steffen Bilger von der CDU zum Beispiel sagte dem Handelsblatt:
Das Urteil wird sicherlich eine Rolle bei der weiteren Bewertung der Gemeinnützigkeit der deutschen Umwelthilfe spielen. Schließlich gibt es gute Gründe zu hinterfragen, ob das Gebaren der deutschen Umwelthilfe noch den Anforderungen der Gemeinnützigkeit entspricht.
Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU, wird auf Twitter noch drastischer. Nach ATTAC, schreibt er, müsse man als nächstes an die Umwelthilfe ran. Deren Geschäftsführer Sascha Müller-Krenner sieht die neuen Anwürfe dagegen gelassen. Das Urteil gegen ATTAC findet er falsch.
Uns betrifft es aber nicht, weil wir uns hier ganz stark auf unsere satzungsgemäßen Ziele, Umweltschutz und Verbraucherschutz, konzentrieren und gerade im letzten Jahr die Gemeinnützigkeit wieder für die nächsten 5 Jahre vom Finanzamt in Singen bestätigt bekommen haben.
Und gegen das, was das Finanzamt entscheidet, kann auch niemand klagen. Nur die Akten könnte die Regierung sich nochmal zeigen lassen, damit selbst noch einmal prüfen. Aber das zuständige Bundesfinanzministerium wird geführt von der SPD. Und die hat darauf wenig Lust, gelinde gesagt. Michael Schrodi, Abgeordneter im Bundestag und Berichterstatter zum Thema Gemeinnützigkeit, vergleicht die Haltung der Union zur Umwelthilfe sogar mit dem Vorgehen von Ungarns Präsidenten Orbán. Auch der drangsaliere Organisationen, die ihm nicht passten.
Genau dasselbe passiert jetzt in Deutschland auch, indem eine Regierungspartei sagt, wir müssen bei der einen oder bei der anderen nochmal genauer hinschauen, weil sie einem nicht passt. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr gefährlichen Weg.
Alternativ könnte die Union noch versuchen, die Regeln für Gemeinnützigkeit zu ändern. Das will auch die SPD. Es steht sogar im Koalitionsvertrag. Aber die SPD will zivilgesellschaftliche Organisationen eher stärken, nicht schwächen. Die Umwelthilfe jedenfalls, so scheint es, hat politisch erstmal wenig zu befürchten.
Die Deutsche Umwelthilfe steht übrigens vor ihrem nächsten Erfolg vor Gericht. Dabei geht es um die Frage, wo die Luftbelastung gemessen werden muss. Direkt an der Straße, sagt die DUH. Irgendwo abseits, sagt der Bundesverkehrsminister. Und die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs hat heute die Sicht der Deutschen Umwelthilfe gestärkt. Es müsse da gemessen werden, wo die Belastung am höchsten ist. Professor Birgit Weitemeier, Direktorin des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen in der Bucerius Law School in Hamburg. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die Deutsche Umwelthilfe gibt sich gelassen, aber die zivilgesellschaftlichen Organisationen, ich habe das schon gesagt, in Deutschland sind es nicht. Viele sehen uns auf dem Pfad der Ungarn oder der Polen, wie eben auch der SPD-Politiker, den wir hörten. Würden Sie in Ihrer Interpretation der Gemeinnützigkeit eher dem Bundesfinanzhof folgen oder dem vorhin gehörten Kollegen Brandl?
Nein, ich muss da dem geschätzten Kollegen Brandl widersprechen und ich finde das Urteil des Bundesfinanzhofs auch zutreffend. Das ist sicherlich ein Grenzfall, sonst hätte der Hessische Finanzgerichtshof nicht anders entschieden. Das sind ja auch sehr honorige Juristen. Aber die Entscheidung hat jetzt für Rechtssicherheit gesorgt und hat halt etwas festgestellt, was eigentlich alle Gemeinnützigkeitsrechtler auch so sehen. Die politische Betätigung als solche, die ist kein gemeinnütziger Zweck in Deutschland und das gilt in anderen Ländern auch so. Also die Umwelt, die Förderung des Umweltschutzes etwas, etwa was die DHU betreibt. Das ist selbstverständlich ein gemeinnütziger Zweck und da kann sie auch ihre Ziele dementsprechend verfolgen. Das ist richtig. Die hat ein Verbändeklagerecht, was sie in Anspruch nehmen kann. Aber der Zweck politische Bildung, allgemein politische Forderung, politische Meinungsbildung, der ist aus guten Gründen kein gemeinnütziger Zweck in den ja schon genannten 25 Gemeinnützigkeitszwecken.
Dann lassen Sie mich es mal anders formulieren. Warum ist der Kampf um eine soziale Globalisierung, das ist das, was Attac macht, die nicht wenige reich macht, sondern allen anderen ein besseres Leben verspricht, nicht gemeinnützig?
Ja, welche Zwecke sich eine Gesellschaft als gemeinnützig gibt, das entscheidet letztlich der demokratische Gesetzgeber. Das sind historische Gründe, es wird ja immer gelächelt über die Karnevalsvereine. Das ist aber kulturell, historisch gewachsen und daraus speist sich die allgemeine Überzeugung, welche Zwecke mit gemeinnützigkeitsrechtlichen Steuerprivilegien verfolgt werden dürfen. Und
Nun hat der Bundesfinanzhof, ich habe das vorhin so ganz verkürzt gesagt, ich melde es nochmal erwähnen, er hat ja eigentlich gesagt, Attac, du bist zu politisch, zu tagespolitisch. Du machst nicht politische Bildung. Das wäre dann wieder, Volksbildung steht ja drin in den Zielen. Es gibt Ziele in diesem Paragraphen 52 der Abgabenordnung, die da erwähnt sind, die eindeutig gemeinnützig sind, laut Lehner Liste, der Abgabenordnung, zum Beispiel Naturschutz und Tierschutz. Und wir streiten uns heftig politisch um Umweltschutz, um Naturschutz und um Tierwohl zum Beispiel. Das sind immens politische, auch tagespolitische Themen, oder nicht?
Ja, und da ist der Bundesfinanzhof im Grunde in jahrzehntelanger Rechtsprechung auch im Prinzip sehr großzügig und sagt, in Verbindung mit den erlaubten Förderzwecken, die eine Organisation verfolgt, darf man sich dann auch politisch äußern und man darf sich auch politisch betätigen. Also noch 2017 hat der Bundesfinanzhof dem BUND bescheinigt, dass er den Rückkauf der Netze in Hamburg politisch auch sozusagen betreiben darf. Aber das war sozusagen nicht dessen einzige oder überwiegende Tätigkeit, sondern der BUND macht ganz viele andere Umweltschutzfördermaßnahmen, sodass man sozusagen zusammen mit diesen Maßnahmen auch mal Politik machen darf. Aber die Meinungsbildung darf nicht in erster Linie ausschließlich durch die Organisation betrieben werden. Dann wäre es einfach eine Partei und davon müssen gemeinnützige Organisationen sich abgrenzen.
Nun hat Attac ja eindeutig gesagt, nein, wir wollen keine Partei sein, wir wollen nicht Partei werden, sondern wir wollen aus der Zivilgesellschaft heraus agieren und deshalb wollen wir das bleiben. Übrigens, es ist bei Attac nicht so, dass die jetzt von der Bildfläche verschwinden werden. Die Gemeinnützigkeit ist denen 2005 aberkannt worden. Danach haben sie erstmal mehr Spenden eingenommen und sind gewachsen an Mitgliedern. Aber die Frage ist, die ich mir jetzt doch stelle, dies ist ja auch die Frage, die immer wieder kommt in diesem Zusammenhang. Warum ist der Schützenverein gemeinnützig und der Verband, der sich darum kümmert, dass Freihandelsabkommen unsere sozialen Standards und die Umweltstandards nicht unterlaufen, ist es nicht?
Ja, also zum einen, Sie haben vollkommen recht, natürlich darf Attac seine Meinung sagen und natürlich darf Attac auch Spenden annehmen. Also das ist kein Meinungsverbot, was jetzt hier eingetreten ist. Das Einzige, was Sie eben nicht mehr dürfen, dass Sie Spendenbescheinigungen ausstellen, die dann die Spender wiederum in ihrer Steuererklärung steuermindernd einreichen dürfen.
Darf ich da so eine steuerliche Frage noch dann gleich dran anhängen?
Ja.
Wenn ich Mitglied von Attac werde und Mitgliedsbeitrag bezahle, den kann ich dann wieder absetzen?
Nein, den kann ich auch nicht absetzen.
Okay, weil da keine Gemeinnützigkeit.
Das ist das Gleiche.
Okay.
Genau.
Und
Sie können auch Mitgliedsbeiträge im Sportverein nicht absetzen, weil sie dafür ja praktisch eine Gegenleistung bekommen.
Okay.
Also das ist so ein differenziertes System und man muss da wirklich ein bisschen ausholen. Schon seit den 1980er Jahren hat das Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidungen die Möglichkeit, an Parteien zu spenden, Schritt für Schritt zurückgeführt. Das sind inzwischen nur noch minimale Beträge, die man im Jahr an eine Partei steuermindernd absetzen kann. Und die Parteien müssen auch offenlegen, wer an sie spendet. Und sie dürfen bestimmte Spenden, eben Beispiel aus dem Nicht-EU-Ausland, dürfen sie gar nicht annehmen. Also man fürchtet die finanzielle Einflussnahme auf Parteipolitik oder auf politische Meinungsbildung. Mhm. Und das, finde ich, ist ein ganz faires Ziel. Dahinter steckt auch die Chancengleichheit im politischen Wettkampf. Denn man hatte dort vor allem Angst vor vermögenden Spendern, die natürlich dann mit der Steuerermäßigung nochmal in einem ganz anderen Umfang bestimmte Parteien unterstützen könnten.
Ja, die Politik machen in den USA ist das ja an der Tagesordnung. Und dass der Bundesfinanzminister im Fall Attac das Land Hessen angewiesen hat, in die Revision zu gehen, was Hessen nicht wollte, und das Urteil der hessischen Finanzrichter nicht zu akzeptieren, hat das für Sie nicht vielleicht ein Geschmäckle, wie die Schwaben sagen würden?
Also ich sehe das nicht so. Ich denke, dass das auch sicherlich gemacht wurde, damit man hier eine gewisse Rechtssicherheit erlangt. Wie gesagt, es ist ein Grenzfall. Und bei solchen Grenzfällen ist es immer eigentlich für alle Beteiligten besser, sie haben Rechtssicherheit. Wir wissen jetzt, ach, so sieht das der Bundesfinanzhof, möglicherweise auch in anderen Fällen. Auf der Ebene, jetzt wo wir diese Rechtssicherheit haben, jetzt kann man natürlich durchaus politisch überlegen, ob man solche Vereinigungen wie Attac und andere im Grunde spendentechnisch wie Parteien behandelt. Das wäre etwa eine gesetzliche Lösung. Man könnte sich andere Dinge überlegen. Aber bevor das sozusagen nicht höchstrichterlich entschieden wurde, hätten wir diese Entscheidung, diese Unsicherheit, die Diskussion möglicherweise auch unter verschiedenen Finanzgerichten. Bayern sieht das möglicherweise anders als Berlin. Das hätte, glaube ich, auch dem ganzen Thema nicht weitergeholfen.
Professor Birgit Weitemeier von der Bucerius Law School in Hamburg. Recht herzlichen Dank. Zum Wohl der Gemeinheit, das Urteil gegen Attac, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Sonderlichkeiten aus dem Steuerrecht, gesammelt von Thorsten Schweinhardt.
Korken knallen für die Flotte, die Schaumweinsteuer. Auf nichts war Kaiser Wilhelm II. So stolz wie auf seine Flotte. Der Ausbau der Marine hatte im Deutschen Kaiserreich höchste Priorität. Ohne Flotte kein Platz an der Sonne, keine Kolonien in Übersee und erst recht kein Auftrumpfen gegen das britische Empire mit seiner Royal Navy. Eine moderne, schlagkräftige Flotte, gut und schön, aber wovon bezahlen? Nicht jeder im Kaiserreich teilte die Begeisterung für diese Art der Aufrüstung. Aber die Flotte war nun mal das Lieblingsprojekt seiner Majestät. Und so entschied man sich im Reichstag für eine sehr fantasievolle Lösung, um Geld für die Flotte hereinzuholen. Die Einführung einer Schaumweinsteuer. 50 Pfennig auf jede Flasche Sekt. Die zusätzlichen Einnahmen sollten der Marine zugutekommen. Es brauchte nur 3 parlamentarische Beratungen, dann war das Gesetz durch und jede Flasche Sekt 50 Pfennig teurer. Für Flotte und Wehrkraft sollten ab jetzt die Korken knallen, notfalls bis zum letzten Mann. 1918 läuteten ausgerechnet meuternde Matrosen das Ende des Deutschen Kaiserreiches ein. Sowohl den Kaiser als auch seine Flotte gibt es heute nicht mehr. Nur die Schaumweinsteuer, auch bekannt als Sektsteuer, gibt es heute noch. Allerdings nicht unbedingt zur Finanzierung von Kriegsschiffen.
Gott sei Dank, wenigstens das. Das oberste deutsche Finanzgericht, der Bundesfinanzhof in München, hat geurteilt, dass Attac zu tagespolitisch unterwegs sei und deshalb nicht gemeinnützig. Der Bundesfinanzhof muss öfters urteilen über die Gemeinnützigkeit, wenn sich Vereine bis zu ihm durchgeklagt haben, was übrigens schon mal ein großes Durchhaltevermögen bedeutet. Bei Attac hat es 13 Jahre gedauert, die Organisation ohne absetzbare Spenden überstehen musste. Rainer Dachselt über andere Urteile des Bundesfinanzhofes zu anderen Vereinen.
Was haben Turnier Bridge, IPSC Schießen und ein islamischer Verein gemeinsam? Alle drei wurden in den letzten beiden Jahren vom Bundesfinanzhof auf ihre Gemeinnützigkeit geprüft. Ein deutscher Bridge-Dachverband wollte als gemeinnützig anerkannt sein, um von der Körperschaftssteuer befreit zu werden. Das Finanzamt sah sich daraufhin die Liste gemeinnütziger Zwecke im Abgabengesetz an, vor allem Satz 1 Absatz 21.
Die Förderung des Sports, Klammer auf, Schach gilt als Sport, Klammer zu.
Aber nicht Bridge, fand das Finanzamt. Der Bundesfinanzhof sah es anders. Am Ende des Paragraphen steht nämlich auch:
Sofern der verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, aber die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser Zweck für gemeinnützig erklärt werden.
Und das tat der Bundesfinanzhof. Das Kartenspiel steht jetzt auf einer Stufe mit Schach, was die steuerliche Begünstigung angeht. Aber wie ist das mit einem Sportschießwettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer durch einen Parcours mit Papp- oder Metallzielen voranarbeiten, genannt IPSC-Schießen? Dessen Gemeinnützigkeit hat er das Finanzamt angezweifelt.
Da das IPSC-Schießen kampfmäßigen Charakter habe und das Schießen auf Menschen trainiert werde, folge aus übergeordneten Wertentscheidungen, dass es nicht im Interesse des Gemeinwohls ausgeübt werde.
Als Sport wäre IPSC-Schießen sehr wohl gemeinnützig. Die Argumentation läuft hier aber darauf hinaus, dass es sich eher um ein paramilitärisches Schießtraining mit Ähnlichkeiten zur Polizeiausbildung handelt. Der Bundesfinanzhof rettete den IPSC-Schützen den Steuervorteil. Er schreibt ihrem Hobby die rechtlich definierten Eigenschaften eines Sports zu.
Im Hinblick auf das schnelle Durchlaufen des Parcours äußerlich zu beobachtende körperliche Anstrengungen und in Bezug auf die dem persönlichen Können zurechenbare Kunstbewegung, präzise Schussabgabe, auch Geschick im Umgang mit der Waffe, Konzentrationsfähigkeit und Körperbeherrschung.
Keinen Erfolg hatte dagegen im Jahr 2017 ein islamischer Verein. Ziele unter anderem: die Verbreitung wahrer Informationen über den Islam, die Förderung des islamischen Religionsunterrichtes. Das Finanzamt hatte das zunächst als gemeinnützig anerkannt, dann aber mal im Verfassungsschutzbericht nachgelesen und da war von verfassungswidrigem und extremistischem Gedankengut die Rede und Verbindungen des Vereins zur Islamistenszene dokumentiert. Es waren unter anderem Prediger aufgetreten, die den Sieg der Muslime über ihre Feinde forderten und erzählten, man solle
Kinder ab 10 Jahren schlagen, wenn sie nicht beten würden, aber nicht so stark, dass sie in ein Krankenhaus müssten.
Der Verein fand das nicht so schlimm. Man habe diese Leute nur eingeladen, weil keine anderen Imame greifbar gewesen seien. Und der Entzug der Gemeinnützigkeit sei eine Diskriminierung vor allem gegenüber christlichen Vereinen. Das sah der Bundesfinanzhof ganz und gar nicht ein. Er wies vor allem darauf hin, dass der Entzug der Gemeinnützigkeit die Religionsausübung nicht beschränke. Es geht ausschließlich um
die Teilhabe an bestimmten steuerlichen Privilegien.
Das Attac-Problem, wie weit politische Betätigung aus der Gemeinnützigkeit erlaubt ist, kommt auch noch in einem Urteil aus dem Jahr 2017 vor. Ein Umweltverein soll die Grenze überschritten haben, und zwar durch die Annahme einer zweckgerichteten Spende, zu verwenden für ein Bürgerbegehren zur Rekommunalisierung der Energienetze. Der Bundesfinanzhof sieht die Verpflichtung zur parteipolitischen Neutralität aber nicht verletzt. Der Kläger habe nicht
zur Unterstützung einer bestimmten politischen Partei aufgerufen. Zudem treten nahezu alle relevanten politischen Parteien dafür ein, den Klimawandel zu begrenzen und erneuerbare Energien zu fördern.
Rainer Dachselt über den Bundesfinanzhof und seine doch deutlich unterschiedlichen Urteile zur Gemeinnützigkeit von Vereinen. Und am Telefon Hartmut Bäumer, Jurist, ehemaliger bayerischer Verfassungsrichter und heute stellvertretender Vorsitzender von Transparency International. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Fangen wir mal mit Ihrem ureigenen Geschäft an, mit der Transparenz. Der Vorwurf gegen die deutsche Umwelthilfe ist die undurchsichtige Finanzierung. Das hat zumindest Armin Laschet gesagt, den wir vorhin im U-Ton gehört haben. Das sei ein Abmahnverein, dem die Gemeinnützigkeit entzogen werden müsse. Wenn die deutsche Umwelthilfe transparenter aufschlüsseln würde, wie sie sich finanziert, wäre der Vorwurf dann keiner mehr?
Ich glaube, dahinter steht überhaupt nicht diese Frage der Transparenz, denn soweit ich informiert bin und soweit ich mich über die DUH informiert habe, wird das transparent dargelegt und der Teil, der über Abmahnungen eingespielt wird, ist nur ein geringer Anteil des Einkommens, also des Kapitals, mit dem die DUH arbeitet. Das Wesentliche sind Spenden und darum geht es ja auch genau, wenn man ihm jetzt die Gemeinnützigkeit absprechen will.
Das heißt, dann würden die Spenden womöglich weniger werden, weil die Leute natürlich gerne Spendenquittungen hätten, die es dann nicht mehr gibt.
Das ist richtig und man muss auch sehen, dass durch das Trommelfeuer, das wirklich auf die DUH in den letzten Monaten eingeprasselt ist, ja viele Großunternehmen schon abgesprungen sind und nicht mehr spenden. Also das kann man ja alles nachlesen. Ich glaube, in der Zeit war neulich auch ein längerer Artikel dazu. Und das heißt, es sind jetzt eher die vielen Kleinspender, die dazu beitragen, dass eine Organisation, die DUH, jetzt überhaupt dazu führt, dass ein Thema, an dem die Politik mit Verantwortung trägt, überhaupt weiter in der Öffentlichkeit diskutiert wird und vielleicht jetzt auch über die Justiz in vernünftige Bahnen gelenkt wird.
Der Vorwurf gegen Attac war, das wäre allgemeine Politik, was Attac macht und nicht politische Bildung. Attac solle doch eine Partei werden, dann könne sie das so machen. Was sagt der ehemalige Verfassungsrichter Hartmut Bäumer dazu?
Naja, also das ist natürlich bei Attac, sagen wir mal nochmal, anders als bei einigen anderen NGOs, weil Attac so breit aufgestellt ist. Aber wenn man sich die Entstehungsgeschichte von Attac anguckt, die ja auch dazu beigetragen hat, dass damals Heiner Geißler aktives Mitglied wurde, ist doch, dass man sich vor allen Dingen über die Finanzsituation, die Steuersituation aufgeregt hat und die Tobinsteuer verlangt hat und deswegen diese Ausrichtung hatte. Danach hat es in der Tat auch eine andere Themenspektrum gegeben, aber warum deswegen ein Verein nicht gemeinnützig sein soll, weil er sich ja sehr wohl staatsbürgerlich engagiert, wenn auch kritisch zur Regierung, das leuchtet mir nicht ein. Ich habe hier eher das Gefühl, dass gerade auch das Bundesfinanzministerium, das ja oft Adressat der Kritik war, viel daran gelegen war, einen, sagen wir mal, doch kritischen Verein möglichst zum Schweigen zu bringen. Das muss sich sozusagen die Regierung jetzt auch gefallen lassen, dass das als Argument kommt. Ich sage das durchaus mit einer gewissen kritischen Distanz. Ich finde nicht alles richtig, was Attac macht, aber das muss eine Demokratie aushalten.
Der Vorwurf kam ja mehrfach, dass hier ein Angriff auf die Zivilgesellschaft vorgetragen werde, sowohl mit dem, was gegen Attac gemacht worden ist, als auch, was die CDU gegen die Deutsche Umwelthilfe plant. Da sollen unliebsame Verbände mundtot gemacht werden. Wir hören aus der NGO-Szene, ich habe ein bisschen telefoniert vorhin, dass das schon wirkt. Es gibt schon Bedenken bei einigen Organisationen, die überlegen, wie weit sie sich aus dem Fenster lehnen können, ob sie den Aufruf auch noch unterschreiben und ab wann das Finanzamt auf sie losgelassen wird. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, man spricht ja oft von der Schere im Kopf und das lässt sich überhaupt nicht leugnen, dass das bei allen Verbänden und das wird auch bei Transparency in die nächste Diskussion bestimmen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ein solches Urteil eine Wertung abgibt über einen Begriff wie Volksbildung, sagt, der Teil ist noch in Ordnung, der andere ist nicht? Meine, da ist die Debatte darüber, wäre den Anfängen durchaus berechtigt. Ich sage jetzt nicht, demnächst wird über alle möglichen NGOs sozusagen das Verdikt gesprochen, ihr seid nicht mehr gemeinnützig. Aber die Gefahr, die ist einfach unverkennbar. Und das muss auch ein Gericht, aber auch die Politik sehen, dass sie sich nur selber schadet, wenn sie scharfe Kritik mundtot macht. Was nicht heißt, dass alles gemeinnützig ist, was sich selber so definiert. Darüber wird man reden müssen.
Aber was ist denn, ich frage nochmal andersrum, was ist denn, wird da nicht mit zweierlei Maß gemessen, wenn zum Beispiel die parteinahen Stiftungen, Konrad Adenauer, Hans Seidel, Friedrich Naumann, Heinrich Böll und so weiter, wenn die alle als gemeinnützig gelten, der CDU-Wirtschaftsrat, diverse Interessensverbände der Wirtschaft, also deren Unternehmen, die sind auch alle auch gemeinnützig. Wird da mit zweierlei Maß gemessen?
Aus meiner Sicht ja. Sie haben ja schon einige aufgezählt. Wir können auch die Stiftung Neue Soziale Marktwirtschaft nehmen. Das ist doch vollkommen klar und auch legitim, dass von dort bestimmte Zielrichtungen politischer Art verfolgt werden. Und die müssen nicht sagen, wir finden das andere im Übrigen auch richtig, sondern sie sagen, wir sind der Meinung, dass diese Politik richtig ist oder eine andere falsch ist. Und insofern wird mit zweierlei Maß gemessen, wenn man eine sehr regierungskritische Organisation per se mit dem Verdikt versieht, ihr seid nicht gemeinnützig. Also für mich ist das schwer nachvollziehbar. Ich sage nicht, dass das juristisch nicht machbar ist, aber so ist das bei der Juristerei. Man kann bei so offenen Begriffen immer zu mehreren Lösungen kommen. Nur politisch ist das fatal.
Fürchten Sie für Ihre eigene Organisation auch? Ich meine, Transparency International ist ja nun auch nicht gerade bequem.
Also ich fürchte im Moment nicht, aber wissen Sie, ich bin jetzt alt genug, ich bin kurz nach dem Krieg geboren und wenn ich eben gesagt habe, während den Anfängen, dass man einfach sehen muss, was hier läuft. Und ich finde es hanebüchen, wenn ein Bundesministerium, ein Finanzamt in Hessen anweist, gegen einen Beschluss eines obersten hessischen Gerichts vorzugehen, weil ein Eigeninteresse da ist, mit dem Wunsch, im eigenen Interesse ein anderes Urteil zu bekommen und das dann politisch hinstellt und sagt, und jetzt dehnen wir das auch noch auf andere Organisationen aus. Da finde ich wirklich, da müssen die Warnlampen leuchten.
Hartmut Bäumer, ehemaliger bayerischer Verfassungsrichter und heute stellvertretender Vorsitzender von Transparency International. Vielen Dank. Zum Wohl der Gemeinheit, das Urteil gegen Attac, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es wieder mit der Sammlung der steuerlichen Absonderlichkeiten von Thorsten Schweinhardt.
Mysterium Mehrwertsteuer. Wenn ich im Fastfood-Restaurant einen Burger kaufe, kommt jedes Mal die obligatorische Frage, zum Hieressen oder zum Mitnehmen? An dieser Frage hängt weit mehr, als man denkt, denn meine Antwort entscheidet darüber, wie der von mir gekaufte Burger besteuert wird. Esse ich den Burger gleich im Lokal, werden 7% Mehrwertsteuer fällig. Nehme ich denselben Burger aber mit, kommen als Zugabe ganze 19% Mehrwertsteuer drauf. Ähnlich absurd sieht es bei der morgendlichen Tasse Kaffee aus. Für einen ganz gewöhnlichen Milchkaffee beträgt die Mehrwertsteuer 19%. Trinke ich aber einen Cappuccino oder einen Latte, werden nur 7% fällig. Denn das ist dann kein Kaffee mehr, sondern ein Milchmixgetränk. Kein Wunder, wenn die Milch von diesem Steuerwahnsinn manchmal auch sauer wird. Wo wir gerade beim Thema Milch sind. Milch gehört, genau wie Butter oder Eier, zu Produkten der Grundversorgung und wird deshalb nur mit 7% besteuert. Allerdings nur so lange, wie es sich um Kuhmilch handelt. Sojamilch ist nach steuerlichen Gesichtspunkten keine Milch, deshalb 19% Mehrwertsteuer. Auch bei Obst und Gemüse macht der Steuersaftladen nicht Halt. Äpfel 7%, Apfelsaft 19%. Sollte man zu seinem Obst noch ein paar Kekse knabbern wollen, hier noch ein besonderer Tipp. Bei Hundekeksen werden nur 7% Mehrwertsteuer fällig. Im Unterschied zu Keksen für Menschen, da sind es 19%. Apropos Tiere, da hat sich der Amtsschimmel wohl am heftigsten vergaloppiert. Für Pferde werden nur 7% Mehrwertsteuer fällig, weil man sie, kein Witz, theoretisch essen kann und sie daher unter Produkte des Grundbedarfs fallen. Im Gegensatz zu Goldfischen. Die schwimmen auch mit 19% Mehrwertsteuer glücklich vor sich hin. Wahrscheinlich, weil sie keine Angst haben, plötzlich verspeist zu werden. Zumindest, wenn es nach der Mehrwertsteuer geht.
Thorsten Schweinhardt. So, jetzt noch einmal Grundsätzliches zur Gemeinnützigkeit. Was das ist und wer durch Steuervergünstigung damit gefördert wird, ist immer wieder umstritten. Und das nicht nur, wenn es politisch wird. Christoph Keppeler.
In § 52 Absatz 1 der Abgabenordnung heißt es:
Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.
Was gemeinnützig ist, wird dann darunter in 25 Punkten akribisch aufgeführt. Wissenschaft fördern, Religion, Gesundheitswesen, Jugend, Altenhilfe, Tierschutz, Fürsorge für Strafgefangene, Verbraucherberatung, Sport, Heimatpflege und vieles andere mehr. Gemeinnützige Vereine und Unternehmen sind von Grundsteuern, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Körperschafts- und der Gewerbesteuer befreit. Aber dazu müssen sie selbstlos tätig sein. Ein Sportverein gilt als gemeinnützig. Und auch ein Modellflugverein oder ein Verein zur Förderung des Amateurfunks. Denn die werden ausdrücklich in der Abgabenordnung aufgeführt. Politische Zwecke gehören laut der Abgabenordnung grundsätzlich nicht zu den gemeinnützigen Zwecken. Deshalb wollte schon 2001 der damalige bayerische Innenminister Günther Beckstein, CSU, den Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Robin Wood die Gemeinnützigkeit entziehen. Auch andere Vereine sind in ihrer Gemeinnützigkeit umstritten. Etwa der Deutsche Fußballbund DFB. Er ist als gemeinnützig anerkannt. Immerhin gab der DFB 2016 43 Millionen Euro seiner 290 Millionen Euro Einnahmen für den Amateurfußball aus und damit für einen gemeinnützigen Zweck. Dennoch aber hatte als einziger offener Kritiker aus dem DFB der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger in der ARD seine Zweifel.
Wenn die Gemeinnützigkeit mehr oder weniger dazu benutzt wird, im Kern den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu unterstützen, dann ist das aus meiner Sicht nicht okay.
Auch die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik, die gerne deutsche Rüstungshersteller und ausländische Militärattachés zusammenbringt, hat den Gemeinnützigkeitsstempel. Oder der Berliner Edelgolfclub Wannsee, was Professor Wolfram Richter aus dem Beirat des Bundesfinanzministeriums kritisierte.
Ist es im Interesse der Öffentlichkeit, dass Private einen Golfclub unterhalten? Soll das förderungswürdig sein? Welche Pflichtaufgabe des Staates wird dadurch ersetzt?
Immerhin spendeten die Mitglieder des Golfclubs immer mal wieder 20.000 oder mehr Euro an ihren Golfclub und konnten diese Spende an ihren eigenen Verein von der Steuer absetzen. Den Vorteil erläuterte Roland Specker, der frühere Präsident dieses Golfclubs, der ARD.
Wenn jemand Geld gibt, dann kann er dieses Geld bei einem gemeinnützigen Verein, kann er diese Summe bei seiner Steuererklärung einreichen und er spart zwischen 30% und 50% Steuern von diesem gespendeten Betrag.
Das Finanzamt sei so gezielt getäuscht und die Gemeinnützigkeit unrechtmäßig beansprucht worden, stellte die Berliner Staatsanwaltschaft in einem Bericht fest. Sie hatte wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt, stellte diese Ermittlungen aber dann im vergangenen Jahr ein.
Wir merken schon, es wird einfach nicht klarer. Christoph Keppler war das, der da für uns zusammengefasst hat. Was da mitschwingt, der große Begriff, der dabei mitschwingt, ist das sogenannte Gemeinwohl, eben vom Professor aus dem Beirat des Bundesfinanzministeriums als das Interesse der Öffentlichkeit ausgesprochen. Und was das ist, das klären wir jetzt. Und das machen wir doch am besten mal nicht mit einem Juristen, sondern mit einem Philosophen, mit Eike Bulken, Professor für Ethik an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Spinn.
Sie haben Ihre Habilitationsschrift, so sind wir auf Sie gekommen, über das Gemeinwohl geschrieben, weshalb Sie jetzt wahrscheinlich ganz einfach in drei Sätzen erklären können, was damit eigentlich gemeint ist.
Ja, jetzt habe ich sogar in einem Satz. Es ist nämlich der Inbegriff dessen, wofür ein Staat da ist, dasjenige, was die Allgemeinheit, das Wohl der Allgemeinheit betrifft. Das wäre so die Kerndefinition. Und vielleicht noch ein bisschen weiter auszuholen. Aristoteles nennt das etwa das, was allen zuträglich ist. Und da schließen sich dann gleich zwei Fragen an. Wer sind alle? Also um wen geht es? Mhm. Und um was für Güter geht es dabei oder auch Dienstleistungen? Was ist das, was alle Mitglieder eines Gemeinwesens brauchen?
Das ist die im Grundgesetz verbürgte Daseinsvorsorge als Aufgabe von Politik und Staat. Ist das gemeint?
Das gehört auch dazu, ja.
Was ist denn ein Gemeingut, ein Gemeinwohl, ein Gut des Gemeinwohls, um das sich der Staat zu kümmern hat?
Ja, mir scheint es sinnvoll, zwei Ebenen von Gemeinwohl zu unterscheiden. Eine basale, die existenznotwendige Güter betrifft, Dinge, die für alle Mitglieder eines Gemeinwesens notwendig sind. Das wären zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen Naturkulturwesen sind, die in Gemeinschaften leben, wären das Nahrungsmittel, sauberes Trinkwasser, Behausung, ein Gesundheitswesen, das Leib und Leben schützt, auch ein Rechtswesen, das Leib und Leben schützt und aber auch so etwas wie lebenszuträgliche Umweltbedingungen oder etwas, was man kulturelle Autonomie nennen könnte, also etwas wie eine basale kulturelle Bildung und auch politische Autonomie bis hin zur Demokratie.
Das ist ja ziemlich viel eigentlich, oder?
Ja, aber ich würde sagen, das können wir alle gut gebrauchen.
Ja, natürlich, das ist richtig. Das heißt, eine Organisation, die dafür kämpft, dass auch unsere Nachkommen noch eine Umwelt vorfinden, in der sie überleben können, die arbeitet für das Gemeinwohl.
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wobei vielleicht ein Punkt ist, dass lebenszuträgliche Umweltbedingungen oder einfacher Umweltschutz ein basales Gemeinwohlgut ist, ein notwendiges Staatsziel darstellt, das steht klar, aber man kann natürlich über die Methoden streiten und das ist eine Frage der politischen Auseinandersetzung. Das kann man nicht mehr philosophisch als notwendig ausweisen.
Aber man kann sagen, wenn Sie sagen, sauberes Wasser, saubere Luft, Kommunikationsmöglichkeiten, öffentlicher Verkehr, ja, das sind Gemeingüter, Gemeinwohlgüter, dann wäre es eigentlich auch schon eine heikle Frage, ob wir das Wasser privatisieren dürfen, ob der Staat nicht einfach dazu zu sorgen hat, dass die Luft sauber ist. Da werden wir bei der Deutschen Umwelthilfe.
Ja, also das Kriterium müsste da meines Erachtens sein, dass diese Güter, also auch zum Beispiel lebensfreundliche Umweltbedingungen, für jedes Mitglied des Gemeinwesens bereitgestellt und auch langfristig gesichert werden und auch für zukünftige Mitglieder des Gemeinwesens, sprich für zukünftige Generationen gesichert werden. Und aus dieser Sicht heraus geht unsere Politik, denke ich, viel zu lax mit diesem Thema um und bevorzugt Wirtschaft gegenüber Umweltschutz.
Und da wollte ich eigentlich gerade auch hin. Tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal zur Attac zurückkommen, das ist ja gestartet, zumindest ist dieses Bündnis als ein Bündnis, das sich für eine sozial abgesicherte Globalisierung eingesetzt hat und eine umweltpolitisch abgesicherte Globalisierung. Also zum Beispiel gegen solche Bündnisse wie TTIP, wo die Wirtschaft ganz oben steht und der Verdacht bestand, unsere sozialen Standards und unsere Umweltstandards kommen unter die Räder, weil Konzerne bestimmen. Das ist doch dann eine Gemeinwohlaufgabe.
Das würde ich genauso sehen. Und es ist auch ein interessanter Punkt für die Rolle der Zivilgesellschaft. Denn da, wo die Politik, die, würde ich sagen, der primäre Garant des Gemeinwohls und der basalen Gemeinwohlziele sein muss, da wo die das nicht hinreichend leistet, sind eben die Bürger im Recht oder vielleicht sogar auch in der Pflicht, sich zu engagieren und entweder andere Politiker zu wählen oder sich eben zivilgesellschaftlich zu engagieren.
Und der Wert der Ökonomie, also der Wirtschaft, wo gehört der hin in dieser Begrifflichkeit?
Ja, das hat, glaube ich, zwei Dimensionen. Auf der einen Seite ist das natürlich auch der Kuchen, der dann verteilt wird. Also man muss natürlich als der Staat braucht ja auch Mittel, um seine basalen Gemeinwohlziele zu verfolgen. Man kann da unterscheiden zwischen einer formalen Auffassung von Wirtschaft und einer materialen. Und ich würde klar einer materialen zuneigen, die Wirtschaft letztlich als Dienstwert sieht. Das heißt, Wirtschaft sollte dazu da sein, bestimmte Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen und primär eben solche des basalen Gemeinwohls. Und da, wo das nicht möglich ist, könnte man sogar von Marktversagen sprechen. Und da ist die Politik gehalten, einzugreifen.
Das heißt, Sie würden aber auch unseren Nachhaltigkeitsbegriff, wie wir ihn heute definiert haben, also nicht da, wo er herkommt ursprünglich mal, vor über 300 Jahren, sondern den Nachhaltigkeitsbegriff von heute, wo Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichwertig nebeneinander stehen, die würden Sie dann auch in Frage stellen?
Ja, also mir scheint zumindest der Gemeinwohlbegriff da überlegen, weil man bei diesen Grundgütern klarer ist. Bei den drei Dimensionen, Sie hatten sie ja gerade schon genannt, Wirtschaft, Soziales und Ökologisches, ist die Wirtschaft meines Erachtens zu weit vorne. Und das merkt man, finde ich, auch vielen Entscheidungen an, die eben am Nachhaltigkeitsbegriff orientiert werden, weil dann eben, so mein Eindruck, häufig zumindest der Bereich der Wirtschaft bevorzugt wird gegenüber den anderen beiden Dimensionen.
Wenn wir jetzt eine Diskussion über das Gemeinwohl bekommen, durch diese Urteile oder das Geforderte gegen die Deutsche Umwelthilfe und das Gefallene gegen Attac, dann wären wir eigentlich auf der guten Seite. Wir würden dann über die grundlegenden Notwendigkeiten für unser Leben diskutieren, oder?
Auf jeden Fall, oder über die richtigen Strategien, wie wir da hinkommen, dass das für alle Mitglieder eines Gemeinwesens und eben auch für so etwas wie die Weltgesellschaft erreicht werden kann.
Professor Eike Bulken, recht herzlichen Dank. Professor für Ethik an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen und übrigens der Bassist von Blumfeld, und die kommen jetzt. Zum Wohl der Gemeinheit, Urteil gegen Attac. Das war der Tag. Wenn Sie was versäumt haben, nachhören können Sie uns wie immer unter hr2.de oder auf der App, auf der Audio-App der ARD.
That David played and pleased the Lord well. You don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty.